die Smartphone-Kamera diese Vermessung machen lassen. Der zweite Teil, der mindestens genauso wichtig ist, ist eben die Schuhdaten zu digitalisieren und dann genau zu wissen, welches Modell fällt wie aus. Und da kommen wir an den Punkt, wo wir in unserer Expansionsgeschwindigkeit auf eine undigitalisierte Industrie treffen. Das heißt, Schuhherstellung ist im Endeffekt ein skaliertes Handwerk. Das hat mit einer digitalisierten Industrie zwischen 12 und 18 Euro, je nachdem, was man so alles viel reinrechnet. Also es ist halt wirklich enormer Handling-Aufwand. Ja, gerade im Outdoor-Schuhbereich oder im Running-Schuhbereich werden die Schuhe dann halt auch häufig draußen getestet und dann wieder zurückgeschickt. Das heißt, ich kann Teile davon gar nicht wieder vermarkten, muss die abschreiben oder muss die teuer aufbereiten. Und dieser Kostendruck, der hilft uns. Also der Online-Handel, der spürt dieses Problem jetzt.
Meine Kinder haben noch diesen Song im Kindergarten gelernt. Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuhe. Und wer schon mal online Schuhe gekauft hat, der weiß, wie schwierig dieses Matching von meinen Pfoten und den besten Schuhen ist. Und ganz häufig passt es einfach nicht. Und das ist anders als bei der Kleidung sogar noch viel schlimmer. Denn selbst bei der Kleidung gibt es sehr viele Retouren. Bei den Schuhen ist es aber wirklich so, dass die gleiche Größe nicht viel aussagt. Das führt dazu, dass wir im Onlinehandel eigentlich keine Schuhe verkaufen sollten. Es sei denn, wir haben eine schlaue Lösung, um herauszufinden, passt denn eigentlich mein Fuß mit dem, was da über die Post gleich reinkommt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen der Gründer von Footprint haben. Footprint ist ein Startup, was sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Also wie können wir es schaffen, dass Menschen zu Hause ein gutes Matching zwischen Schuh und Fuß bekommen, bevor überhaupt die Ware bei DHL oder bei Amazon oder wo auch immer einläuft. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Matthias Brendel.
Freut mich sehr, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Dankeschön.
Matthias.
Matthias, hast du gut geschlafen die letzten Tage?
Bedingt. Also zum einen hat mich meine kleine Tochter, die jetzt gerade 8 Monate ist, immer mal wieder aus dem Schlaf gerissen. Und zum anderen hatten wir jetzt gerade eine Challenge bei Footprint, weil einer unserer großen Kunden in die Insolvenz ging. Und dadurch mussten wir auch gucken, wie kommen wir jetzt durch den Zahlungsausfall sauber in die nächsten Monate. Also das heißt, es war mal wieder volle Achterbahn die letzte Woche.
Ja, das kenne ich so ganz gut.
Wie sich das hier für ein Startup gehört.
Genau, jetzt habt ihr ein Startup gewählt, was so irgendwie an der Schnittstelle ist zwischen wirklich Technologie. Müssen wir gleich mal drauf schauen, was macht ihr eigentlich? Also wie funktioniert das? Dann hast du das ganze Thema Onlinehandel, Marketing und so weiter. Sehr kompliziert. Und ihr seid auch nicht nur in einem B2C, wie man so schön sagt, also das heißt für Endkunden direkt, sondern ihr seid eigentlich so zwischen dem Endkunden und dem Verkäufer der Schuhe. Aber erstmal ganz zurück. Wenn ich bei euch jetzt einen Schuh kaufen kann. Nee, kann ich gar nicht, oder? Also wo treffe ich auf euch eigentlich?
Ja, genau. Also wir sind ein reiner B2B-Anbieter. Das heißt, wir bieten unsere Software, was die macht, erzähle ich gleich, die bieten wir Online-Händlern an oder auch Arbeitskleidungsnutzern, also klassisch Arbeitsschuhe beispielsweise. Dort wird unsere Lösung eingesetzt, damit jeder User die bestmögliche Schuhgrößenempfehlung kriegt, die dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch passt. Das heißt, du findest uns immer dort, wo ein Kunde uns einsetzt. Das heißt, wir selbst haben keine App im App Store oder keine Website, auf der man unseren Service direkt nutzen kann, sondern uns findet man immer als Subbrand Footprint Technologies dann auf den Seiten unserer Kunden. Genau, und was machen wir eigentlich? Wir enablen Leute, dass sie zu Hause mit ihrem Smartphone ihren Fuß präzise vermessen und dann eine Schuhgrößenempfehlung für den gewünschten Schuh bekommen. Wie du gerade schon angesprochen hattest, Christoph, sind Schuhe ja nicht genormt. Also das heißt, jeder Schuh fällt anders aus. Selbst innerhalb einer Marke ist es vollkommen normal, dass man verschiedene Größen braucht. Also es ist ultra modellspezifisch. Und wir haben eben eine Lösung gefunden über vorwiegend Bildauswertung. Also wir sind ein Computer Vision Startup, den Fuß präzise zu vermessen. Dadurch genau zu wissen, wie lang, wie breit ist der, welche Längen-Breiten-Verhältnisse und so weiter hat dieser Fuß. Fuß. Und das vergleichen wir zu den Schuhleistendaten, die wir von den Herstellern bekommen. Und daraus können wir dann wirklich vorhersagen, den Schuh brauchst du zum Beispiel in der Größe 39, den Schuh in der 38 oder den dritten Schuh in der 40. Oder wir sagen vielleicht auch, der Schuh ist gar nicht für deinen Fuß gemacht. Such dir bitte ein anderes Modell, weil damit wirst du nicht glücklich.
Ich bin ja noch so ganz im analogen Schuhkauf verhaftet. Da kann ich mich erinnern, da gab es so Metallschieber, auf denen man dann als mal stand. Und
ganz früher gab es Röntgenstrahlen.
Hatte aber damals nicht Anfängen. Das Gefühl.
Damals haben wir Röntgengeräte in den Schuhläden eingesetzt, ganz am Anfang.
Genau. <Ja. lacht> Nee, aber diese Metallschieber, ja, da hatte ich nicht unbedingt den Eindruck, dass das dann immer gleich die Lösung war, beziehungsweise dann wird halt auch irgendwie grob, okay, ja, 42 oder so und dann passt es vielleicht.
Und dann probiert man, ja.
Genau. Ja. Also, was messt ihr noch dazu, dass sozusagen besser tatsächlich auch diese Passung ermöglicht?
Genau, also die beiden Lösungen, die ihr gerade schon angedeutet habt, zeigen ja, dass es schon seit vielen Jahrzehnten ein Thema ist, wie kommt man zur richtigen Schuhgröße? Und die Lösung, Frauke, die du gerade angesprochen hattest, also dieser klassische Schieber, auf den ich mich im Schuhgeschäft stelle, da wird quasi die Fußlänge und vielleicht auch noch die Breite gemessen. Ist für die Fußmaße grundsätzlich total in Ordnung und im Endeffekt die gleichen Maße plus ein paar Sonderthemen ermitteln wir auch in unserer App. Das Besondere ist nur, wir kennen auch alle Schuhe, die in dem Schuhladen sind. Also wir bilden im Endeffekt die perfekte Schuhverkäuferin ab, die jedes ihrer Modelle genau kennt und genau weiß, der fällt ein bisschen breiter aus, der fällt ein bisschen länger aus die dann diese Fußmessung direkt übersetzt in dieses Modell brauchst du in der Größe. Und das ist im Endeffekt die Magic an beiden. Zum einen den Fuß stabil zu Hause zu vermessen. Da gab es bisher ja auch schon sehr viel abenteuerliche Lösungen. Also wenn man auf jeden beliebigen Webshop geht, dort findet man immer noch die Stift- und Papierlösung. Stell dich auf ein Blatt Papier, mal mit dem Stift außen rum. Jetzt kann man sich vorstellen, macht einen riesen Unterschied, ob ich einen schmalen Bleistift nehme oder ob ich ein Edding nehme. Da habe ich ruckzuck zwei Schuhgrößen Unterschied. Wenn ich den Stift nicht gerade halte, dann kommt da auch irgendwas raus. Und dieses Thema lösen wir halt, indem wir die Smartphone-Kamera diese Vermessung machen lassen. Aber der zweite Teil, der mindestens genauso wichtig ist, ist eben die Schuhdaten zu digitalisieren und dann genau zu wissen, welches Modell fällt wie aus. Und da kommen wir an den Punkt, wo wir in unserer Expansionsgeschwindigkeit auf eine undigitalisierte Industrie treffen. Das heißt, Schuhherstellung ist im Endeffekt ein skaliertes Handwerk. Das hat mit einer digitalisierten Industrie wenig zu tun. Und ich selber war vorher in der Autoindustrie und dachte, die wäre schon nicht besonders digitalisiert, aber die Schuhindustrie ist da nochmal absolut next level. Die stehen noch einiges weiter hinten in der Digitalisierungsschlange.
Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr geht in die Schuhläden und scannt die Schuhe oder habt ihr Deals mit den Händlern und die schicken euch Daten oder wie digitalisiert ihr das?
Die große Challenge ist, der Händler hat diese Daten selber nicht. Also selbst ein Zalando oder dergleichen, die haben keinerlei Angaben außerhalb des klassischen Größenchart oder Größentabelle, die aber halt versucht, alle Schuhe von einer Marke in eine Größentabelle zu pressen. Und dass das nicht funktioniert, kennt jeder, der schon mal drei verschiedene Adidas-Schuhe anprobiert hat, weil halt jeder Schuh aus einer anderen Zeit stammt, mit einer anderen Maßphilosophie gemacht ist und halt einfach produktionsbedingt auch unterschiedlich ausfallen kann. Das heißt, wir arbeiten immer direkt mit den Marken. Also zum Beispiel, wir arbeiten mit einigen Wanderschuhmarken. Dort kriegen wir direkt die Produktionsdaten. Das heißt, wir scannen wirklich die Produktionsleisten, die in der Fabrik verwendet werden. Und damit haben wir die genaueste Datenquelle, die es gibt. Aber kein Händler hat diese Daten und auch die Hersteller haben diese Daten bisher im Regelfall nicht digitalisiert. Das heißt, wir müssen denen wirklich helfen, wie erheben sie erstmal ihre eigenen Daten. Und die meisten Marken sind dann auch ziemlich überrascht, wenn sie sehen, dass ihre eigenen Größendaten eigentlich nicht so wirklich zusammenpassen. Also, aber das war halt nie ein Optimierungskriterium in der Schuhindustrie, weil die Schuhe sich auch so verkauft haben. Weil jeder braucht Schuhe und bisher waren die Leute damit zufrieden, dass sie im Schuhladen dann halt 5 oder 6 verschiedene ausprobiert haben und irgendwann haben sie dann eins gekauft. Aber durch den Onlinehandel kommt da jetzt halt mehr Druck und natürlich durch die Digitalisierung. Das kann nicht so weitergehen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Das muss besser gehen, als hier irgendwie 3 Größen zu bestellen und eine zu behalten.
Das ist ja jetzt ein interessanter Punkt, den du gemacht hast, dass das Problem schon immer gab und wir aber trotzdem okay waren mit der Friction, die es dann auch gab, dass das nicht perfekt gelöst ist. Ja, man hat irgendwie einen Weg gefunden, sei es das Zurückschicken oder das Ausprobieren von 5 Paar Schuhen oder so, hat ja funktioniert. Mhm. Warum ist es trotzdem ein Loch, wo ihr denkt, das funktioniert als Startup? Also wenn ich andere Bereiche, in denen ich mich ein bisschen besser auskenne, Online Hate Speech oder was, ja, da gibt's ja auch zig Leute, die versucht haben, das noch besser zu machen, aber die 80% Lösung funktioniert halt gerade so, dass keiner in Schwierigkeiten kommt, der Plattformen anbietet und dann macht man nichts mehr, ja. Warum glaubt ihr hier, dass dieser Inkrement tatsächlich sich für die Händler oder die Hersteller oder die Kunden dann lohnt?
Genau, also für den Händler lohnt sich's, weil er ganz klar Retourkosten einspart. Und das ist leider auch das einzige Argument, was zieht, weil also man könnte ja auch denken, dass die Händler ein Interesse daran haben, weniger CO2 zu emittieren, weniger Abfall zu produzieren oder dergleichen. Aber die Argumente sind für den Händler also maximal nice to have, aber nicht mehr. Das einzige Argument, was wirklich zählt, ist, wir sparen Retourkosten. Und eine Schuhretoure kostet heute zwischen 12 und 18 Euro, je nachdem, was man so alles viel reinrechnet. Also es ist halt wirklich enormer Handling-Aufwand. Gerade im Outdoor-Schuhbereich oder im Running-Schuhbereich werden die Schuhe dann halt auch häufig draußen getestet und dann wieder zurückgeschickt. Das heißt, ich kann Teile davon gar nicht wieder vermarkten, muss die abschreiben oder muss die teuer aufbereiten. Und dieser Kostendruck, der hilft uns. Also der Online-Handel, der spürt dieses Problem jetzt mehr als der Offline-Handel, weil dort fällt es nicht weiter auf. Da sind die Leute es gewohnt, 3, 4 Paar anzuprobieren und sich für eins zu entscheiden. Aber nachdem inzwischen fast 40% der Schuhe online verkauft werden, wird dieses Problem mehr und mehr essentiell und die Händler müssen was tun. Und wir haben beispielsweise einen Kunden in Kroatien, die verkaufen Sustainable Sneaker und dort haben wir es geschafft, von der Retourquote, die die hatten, für Footprint-User um 76% nach unten zu kommen. Also da ist ein signifikanter Effekt da, der ist nicht bei jeder Marke so stark, aber wir können schon nachweisen, jeder, der durch unseren Prozess durchgeht, erzeugt geringere Retourquoten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige kauft, ist auch noch höher, weil sich derjenige dann so intensiv damit beschäftigt hat und hier 1,5 Minuten mit seiner Fußvermessung. Ja. Genau, also der hat dann schon mal investiert und die Zeit will er natürlich nicht verlieren, in Anführungszeichen. Und deswegen steigt dann auch die Conversion Rate.
2 Sachen fallen mir dazu noch ein. Also gerade weil du den Händler da nennst, von dem ich wahrscheinlich noch nie gehört habe, hilft das auch, einen Markenwechsel zu erhöhen, weil man ja, also ich zumindest habe etwas schwierige Füße und ich bin dann dankbar, wenn ich mal irgendwie Schuhe finde, die passen und dann kaufe ich immer die gleichen Schuhe.
Ja, nee, also definitiv. Heute ist es so, dass viele Leute zwangsläufig markentreu sind, weil sie halt einen Schuh gefunden haben, der halbwegs passt. Und die Hoffnung ist dann immer, dass die nächste Generation zum Beispiel von dem Laufschuh dann auch noch passt. Und die meisten sind auch relativ konstant. Aber dann zu einer anderen Marke zu wechseln, ist halt echt ein Painpoint, weil man wieder von Null anfängt und sich durchprobieren muss. Und da können wir halt echt einen Unterschied machen, weil wir genau sagen, dein Fuß passt zu diesem Schuh in der Größe, ja oder nein? Jetzt muss man dazu sagen, diese Multi-Brand-World, also wo viele Marken bei einem Händler aufeinandertreffen, ist für uns natürlich die komplexeste, weil wir dann von allen diesen Marken die Schuhdaten brauchen. Wir haben dort erste Pilotprojekte im Outdoor-Schuhsegment, wo wir dann mit 10 verschiedenen Marken reingehen. Das ist natürlich ein riesen Upfront-Aufwand, den wir erstmal machen müssen, bevor wir live gehen können. Aber dann ist es natürlich eine super Experience, wenn du dann sagen kannst, die Marke, das Modell passt für dich am besten und die anderen sind eher so zweite Wahl. Wir würden passformtechnisch den empfehlen.
Das ist klasse, ich wollte nämlich Wanderschuh kaufen, dann kann ich das gleich mal ausprobieren. Mein Problem ist, dass ich da im Laden oft dann zu wenige vorrätig finde. Wäre aber dann auch meine Frage, warum habt ihr euch entschieden für B2B? Denn es könnte ja auch ganz attraktiv sein, dass ich bei euch meine Daten hinterlege und dann einfach sagen kann, jetzt bräuchte ich mal Schuhe zum abends ins Konzert. Und was habt ihr denn im Angebot?
Ja, wir haben uns deswegen für B2B entschieden, weil die Endkundenakquise unfassbar teuer ist im Vergleich. Also wenn wir irgendwie 10.000, 20.000 User gewinnen müssen, um überhaupt eine Relevanz zu haben, dann war uns der Weg einfach zu teuer am Anfang. Das kann man vielleicht später mal machen. Da ist es einfacher, ein paar Marken zu gewinnen und die User dann quasi indirekt umsonst zu bekommen. Das war unsere Überlegung dabei. Und wir sind inzwischen neben dem B2B tatsächlich auch im B2G, also auch bei Behörden aktiv, weil natürlich viele, viele Behörden vor der Herausforderung stehen, dass sie Mitarbeiter einkleiden müssen. Also denken wir mal zum Beispiel an den Polizisten. Wenn der seinen ersten Tag hat, dann braucht er eine Uniform und er braucht aber vor allem auch Schuhe für verschiedenen Einsatzzweck. Und dort haben wir natürlich genau die gleiche Herausforderung. Welche Schuhmarke, häufig gibt es da mehrere Lieferanten, welches Modell ist am besten geeignet, in welcher Größe und wie kriegt man das pro Person in einer möglichst kurzen Zeit hin, den perfekten Schuh zu ermitteln. Solche Use Cases sind natürlich total dankbar für uns.
Da fällt mir noch das Stichwort auf, wenn ich dir dazuhöre, dass natürlich gerade in dem Bereich vielleicht das sogar noch wichtiger ist, weil die Polizistin ja auch Schuhe braucht und da liegt viel weniger Erfahrung vor. Ja,
genau. Also auch solche Use Cases, da sehen wir eine hohe Nachfrage und erstaunlicherweise sind wir in den Use Cases auch schneller im Business als im B2B. Mhm. Also die Online-Händler brauchen teilweise länger, insbesondere die Großen, als jetzt so eine Behörde oder ein Großunternehmen, was halt ein Mitarbeiter-Einkleidungsproblem hat, wo wir ad hoc eine Verbesserung erzielen können.
Das ist ja total spannend. Also so eine Messung, dann gehst du auf so ein Portal und so weiter. Und ich glaube, der Weg von Footprint, der ist schon mit ganz schön vielen Roadblocks und Steinen gesät gewesen. Ja. Magst du mal beschreiben, woran kann man da erfolgreich scheitern, wenn man so eine Idee hat? Ja? Und die Idee ist ja erstmal sehr cool und sehr einleuchtend. So, was ist denn, wenn du zurückschaust, die letzten Jahre, was ist denn da so alles passiert?
Ja, also wir sind ursprünglich mal gestartet, eigentlich mit der Grundidee, die wir noch heute als Produkt umgesetzt haben. Fuß vermessen, Größenempfehlung kriegen und dann den Schuh kaufen ohne eine Retour. Wir hatten damals als allererstes den Kinderschuhmarkt im Blick, weil dort natürlich das Größenfindungsproblem total auf der Hand liegt und die Kauffrequenz halt ultra hoch ist, weil du irgendwie alle 3 bis 4 Monate größenbedingt neue Schuhe brauchst, wenn das Kind noch im Vorschulalter unterwegs ist. Und wir hatten dann auch relativ schnell eine Marke gewonnen, die da total supportive war und noch eine zweite dazu. Und mussten dann aber feststellen, dass das die einzigen beiden im kompletten Kinderschuhmarkt waren, die so progressiv vorgehen. Also sprich, da sind wir durch die ersten Kunden auch so ein bisschen in die Irre geleitet worden und bestätigt worden und mussten dann feststellen, irgendwie, wir kommen nicht weiter, weil der Kinderschuhmarkt halt dann doch recht begrenzt ist. Und wenn du nur 2 Marken hast, die mitmachen und die anderen 10 Marken nicht, und die 2 Marken sind auch noch von ihren Absolutumsätzen halt nicht groß genug, um dich annähernd jemals finanzieren zu können, dann war klar, nee, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen ins Erwachsenenschuhsegment. Das heißt, das war dann schon so der erste Pivot. Heute machen wir für Kinderschuhe eigentlich nur noch fürs Deutsche Schuhinstitut, für den Kinderschuhverband, liefern wir seit 2022 die offizielle Mess-App, die diesen Messschieber im Kinderschuhladen zu Hause ersetzt. Die läuft erfolgreich, die wächst auch jeden Monat. Aber das ist eigentlich die einzige Lösung, die wir heute im Kinderschuhsegment noch machen, weil Kinderschuhkauf online sich bis heute nicht wirklich durchgesetzt hat. aus verschiedenen Gründen. Ja, und deswegen mussten wir dann ins Erwachsenenschuhsegment, was natürlich wesentlich größer ist. Und dort haben wir dann auch verschiedene Segmente getestet. Und wir mussten feststellen, dass so alles, was modische Segmente ist, da spielt Passform quasi keine Rolle. Und da ist auch kaum Interesse da, an dem Problem zu arbeiten. Das heißt, wir kamen dann relativ schnell auf die funktionalen Segmente wie Laufschuhe, Sportschuhe oder eben Wanderschuhe und vor allem Arbeitsschuhe. Also das heißt, im Endeffekt, insbesondere Arbeitsschuhe, da denkt man ja, ist eher so ein unsexy Produkt. Aber da ist halt ein Wahnsinns-Umsatzvolumen dahinter, weil ein Mitarbeiter, der Arbeitsschuhe trägt, im Schnitt jedes Jahr maximal oder spätestens nach anderthalb, zwei Jahren ein neues Paar kriegt. Und dadurch gehen da halt Millionen Stückzahlen in Deutschland über den Tresen und die meistens auch direkt an die Unternehmen in großen Stückzahlen. Und deswegen sind wir in dem Markt jetzt dann gut vorangekommen. Aber natürlich, Startup heißt immer, du hast eine These, du probierst was aus und merkst dann aber auch, nee, funktioniert gar nicht, wir müssen wieder komplett schwenken. Und so war das dann auch, dass wir zum Beispiel schon mal deutlich mehr Mitarbeiter waren, als wir heute sind, weil wir halt auch gemerkt haben, wir sind mit einer Wachstumsthese reingegangen und konnten dann aber nicht so schnell so viele Kunden gewinnen, sodass wir dann halt auch viele Produktfeatures, die wir noch in der Planung hatten, nicht mehr, also nicht gebraucht haben. Und dadurch haben wir halt dann auch ein Drittel von unserem Team zwischendurch wieder abgebaut, weil wir einfach die Kosten nicht erwirtschaften konnten. Und das natürlich gepaart mit der ganzen Finanzierungskrise die letzten paar Jahre in der Startup-Szene hat es nicht leichter gemacht. Aber wir sind nach wie vor aktiv. Wir wachsen in den Segmenten, in denen wir unterwegs sind. Und wir haben ein Team, was jeden Tag mit voller Motivation daran arbeitet, den Leuten die richtige Schuhe zu verpassen.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also da gibt es so eine Idee, dann gibt es ein Stück Software. Wie viele Leute im Team braucht ihr drumherum, damit das funktioniert? Also für die schwierigen Aufgaben, die du gerade beschrieben hast.
Also über die Jahre hat sich die Zusammensetzung von unserem Team so ein bisschen verschoben. Am Anfang hatten wir sehr viel Computer Vision Leute, die natürlich erstmal die Software entwickelt haben. Inzwischen haben wir nur noch unseren Haupt-Computer Vision Engineer, der auch seit Tag 1 dabei ist, der jetzt halt im Endeffekt die Weiterentwicklung vorantreibt und jetzt vorwiegend die Machine Learning Algorithmen auch macht, die dann aus der Fußmessung den richtigen Schuh empfehlen. Wir sind ansonsten ein relativ kleines Team. Also wir haben 2,5 Leute im Vertrieb. Haben ein kleines Backend und Cloud-Team, die sich halt um die Webshop-Integrationen kümmern. Und dann haben wir noch ein Gründerteam aus 3 Leuten, die alles andere abdecken. Also ich selbst zum Beispiel kümmere mich halt hauptsächlich um Vertrieb, Business Development, aber natürlich auch die Repräsentation des Unternehmens nach außen, die Unternehmensstrategie etc., was man als CEO so macht. Mein Co-Founder Muhammad, er kümmert sich um die Operations, also eher an die operativen Projekte, aber auch solche Themen wie die Buchhaltung und alle Verträge, die wir so haben. Und Caro, die dritte im Bunde, kümmert sich beispielsweise um den ganzen Marketing-Content, unsere Partner dort immer mit guten Materialien zu versorgen, aber auch so Themen wie Fördermittel, also alles, was halt so gemacht werden muss in einer kleinen Company und natürlich dann auch alles, was mit Mitarbeitern zu tun hat, kümmert sich auch Caro drum. Und so haben wir ein kleines Setup gefunden, sodass wir mit 9 Leuten dort gut vorankommen und vor allem unsere Kunden happy machen können.
Finde ich total spannend. Christoph, eine Frage an dich. Du hast ja viel mit Startups zu tun. Ist das Ratio von Tech zu Non-Tech-Arbeit was du auch an anderer Stelle siehst? Das ist ja für einen Tech-Startup eigentlich, hätte ich jetzt erstmal nicht erwartet, ne? Dass im Prinzip ein Drittel, zwei Drittel irgendwie gefühlt hier das verteilt ist und Tech da den kleineren Anteil hat.
Ja gut, erstmal gibt es ja nicht das Startup, also und auch nicht das Tech-Startup. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und wir sind ja hier eigentlich an einer Geschäftsmodell-Innovation, also einer Prozess-Innovation. Also wie läuft dieser Prozess ab? Da steckt auch wie fast immer ja ein Tech-Kern in der Mitte drin. Also wie messe ich denn Füße gut? Also ich glaube, es ist auch eine spannende Frage. Es ist keine neue Idee, dass man mit einer Kamera irgendwas ausmisst. Ja, also das heißt, also da muss man tatsächlich ja vom Thema IP, also ja Patente, Rechte und so weiter sich erstmal damit beschäftigen. Aber es ist, glaube ich, in ganz vielen Geschäftsbereichen so. Wenn ich mal schaue, was so ein Automobilzulieferer macht, da sind auch nicht mehr als 10, 15, 20% oft an den wirklichen Technologiethemen dran, also wirklich hardcore im Entwickeln. Ganz viele Menschen außenrum, die testen, absichern, vertreiben, administrative Sachen machen und so weiter. Also der Anteil von klassischer Entwicklung vom Kern wird meistens komplett überschätzt. Und man muss sich, und ich glaube, das ist bei euch auch so, Matthias, man muss sich halt um sehr, sehr viele Dinge außenrum kümmern. Nur eine coole Idee zu haben oder eine coole Erfindung zu haben, ja, ich habe was entwickelt, bringt halt überhaupt noch gar nichts. Ja. Also erst wenn da ein Match da ist zwischen denen, die es brauchen, denen, die es vielleicht mittelbar brauchen, also wie in eurem Fall, also da muss ich schon sehr viele Menschen überzeugen. Und ich muss auch meine Investoren bei Laune halten. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, Matthias. Ja. Also wie überzeuge ich den Menschen, dass dieser Weg weiterhin noch der richtige ist? Ja. Geht da auch ganz schön mal schief.
Ja, also definitiv, da gibt es viel außenrum zu tun und es braucht viele Menschen, dass das am Ende funktioniert. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen, bei einem durchschnittlichen Kunden, bei dem wir implementieren, haben wir dort mindestens mit 5 verschiedenen Ansprechpartnern zu tun. Also allein die zu bespielen und die alle abzuholen, ist natürlich auch eine Challenge, was man als kleine Organisation erstmal leisten muss. Und da geht es dann noch nicht um die Technologie, sondern da will eigentlich immer bei jedem unserer Kunden der Datenschutzverantwortliche, der Rechtsanwalt, die wollen das alles mal genau prüfen. Dann brauchst du natürlich die Schuhdatenverantwortlichen, die meistens gar nichts zu tun haben mit dem Online-Shop. Das sind 2 getrennte Welten in den Firmen. Und dann hast du natürlich den Head of E-Commerce oder den Online-Shop-Verantwortlichen, der unser Hauptansprechpartner und der auch der Nutznießer von unserem Produkt ist. Aber du musst immer ganz viel außenrum bespielen, damit du überhaupt einen Kunden zur Unterschrift bringst. Und das ist dann auch der Grund, warum wir halt ganz viel außenrum machen, wie zum Beispiel auch auf Tagungen gehen, auf Fachmessen gehen etc., um dort einfach Vertrauen aufzubauen. Weil gerade in so einer traditionellen Industrie wie der Schuhindustrie, und ich glaube, das ist repräsentativ für viele andere, die Leute, die machen ihr Geschäft seit Jahrzehnten. Viele blicken auf eine Historie zurück, die schon in Jahrhunderte übergeht. Unser ältester Kunde zum Beispiel, hat über 300 Jahre Firmenhistorie. Die wollen natürlich auch erstmal die Gewissheit, ja, das ist ein Startup, aber die gibt es auch nächstes Jahr noch oder übernächstes Jahr. Das heißt, da geht es viel um Vertrauen aufbauen, erstmal zu zeigen, ja, ich bin da, ich bin auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch da. Mit mir kannst du arbeiten, es ist kein Risiko für dich. Diese zwischenmenschliche Überzeugung, die entscheidet am Ende, ob jemand sich auf so eine Innovation einlässt, die erstmal total viel Sinn macht am Papier, aber es ist halt auch eine emotionale Entscheidung. Lasse ich mich auf ein Startup als Partner ein? Gehe ich so progressiv den Schritt als Traditionsunternehmen oder nicht? Und da müssen wir ganz viel tun, viele von unseren Kunden genau an den Punkt zu bringen.
Du hast die Innovation schon vor Footprint gemacht. Also, steigen wir gleich raus. Sorry. Du hast Innovation schon vor Footprint. Du hast der Innovation schon vor Footprint gemacht. Du warst ja bei einem großen Automobilhersteller, auch da im Innovationsbereich. Hast du es per heute rausgegangen zu sein, aus diesem warmen Nest, ja, des OEMs?
Also ehrlich gesagt ganz und gar nicht. Ich war vorher ja, ich war es in Summe 8 Jahre in der Motorenentwicklung. Das heißt, ich weiß, was Entwicklung im Kerngeschäft von einem Automobilentwickler ausmacht. Ich habe dann 4,5 Jahre lang eine Einheit für neue Geschäftsmodelle für Audi geleitet, die Audi Denkwerkstatt. Das heißt, da war ich genau an der Schnittstelle, neues Business ermöglichen, aber mit dem Konzern an der Seite und als Ressourcengeber. Was ich da halt auch gelernt habe, ist, wenn du was Neues jenseits des Kerngeschäfts machen willst, also innovative Sachen, dann ist es halt gerade in Krisenzeiten immer schwierig, weil dann Konzerne immer dazu tendieren, sich aufs Kerngeschäft zu fokussieren und die neuen Themen dann eher wieder abzustoßen. Du musst wahnsinnig viel Energie reinstecken in so einer Position, um viele Leute zu überzeugen, auch dann Durchhaltevermögen zu beweisen. Und das ist halt wahnsinnig schwierig. Du kämpfst da in so einem Innovators-Dilemma immer gegen das Kerngeschäft. Und wenn du in einem Startup rausgehst, dann bist du halt komplett frei fokussiert. Und solange du Investoren findest, die an die Idee glauben, kannst du das Thema auch lange vorantreiben, bis es hoffentlich dann zum Durchbruch kommt. Und wenn ich heute mit meinen ehemaligen Kollegen spreche, die nach wie vor in der Autoindustrie oder in der Zuliefererindustrie sind, dann stelle ich irgendwie fest, ich habe dort nichts verpasst. Also die Themen sind eigentlich immer noch die gleichen, wie vor 5 Jahren, als ich rausgegangen bin. Und da hat sich natürlich auch viel getan, aber viele grundlegende Themen sind immer noch die gleichen. Die meisten Unternehmen haben 3-mal umstrukturiert und machen es jetzt wieder genauso wie vor 5 Jahren. Einmal hinten, wieder zurück, wieder hin. Und waren alle wahnsinnig beschäftigt. Aber im Endeffekt hat sich nicht so viel getan. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar für die Erfahrung, die ich im Startup bisher machen konnte. Weil wenn ich halt sehe, was ich in der Zeit jetzt alles an Höhen und Tiefen erlebt habe, das hat mich definitiv bereichert und war für mich der bessere Weg.
Wenn jetzt so eine Krise kommt, wie Christoph das gerade angesprochen hat, vermute ich mal, dass entweder du oder deine 2 anderen Gründer immer mal wieder überlegen, Ist es das noch? Oder ist es nicht so, ja? Ist es so wie heiraten und dann sagt man, bis dass der Tod uns scheidet? Also was hat man, oder ist das wie beim Investieren, dass man sagt, okay, wenn ich so und so viel Return über so und so viel Zeit, dann gehe ich raus? Oder keine Ahnung, also hat man da so Schwellenwerte? Oder wie verhindert man, dass man immer wieder neu rein investiert und das Pferd aber schon längst... fehlt mir jetzt das Ende der Redewendung, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Also das ist natürlich ein Thema, was glaube ich, jeden Gründer beschäftigt. Also du überlegst immer, also zum einen kannst du nur gründen, wenn du wirklich von deiner Idee und dem Markt überzeugt bist. Weil nur wenn du überzeugt bist, kannst du auch andere überzeugen. Aber natürlich gibt es immer auch die Momente, wenn dann gerade mal wieder ein Kunde abspringt oder irgendwas passiert, wo man denkt, wie sollen wir das jetzt auch noch on top schaffen? Da fragt man sich schon, bin ich hier noch im richtigen Spielfeld unterwegs oder ist das Pferd vielleicht schon tot? Und letztendlich entscheidet man sich aber immer wieder dann bewusst weiterzumachen, weil man eben doch noch dran glaubt. Also zumindest bei mir ist es so, dass ich mir dann immer angucke, okay, ja, das ist jetzt passiert, aber was gibt's denn auf der positiven Seite? Was haben wir da an Entwicklungen? Und ich glaube, so geht es vielen Gründern. Man ist da immer so hin und her gerissen, aber es muss halt ganz klar die Tendenz in Richtung, ja, wir machen weiter, überwiegen. Sonst könnte man die Energie gar nicht aufbringen, wirklich jeden Tag durchzuziehen, sein Team zu motivieren und dann halt auch die Kunden am Ende des Tages zu überzeugen. Auch wenn mal eine Demo schlecht gelaufen ist, aus welchem Grund auch immer, gibt es ja immer auch 1000 Sachen, die da zusammenkommen können. Aber dann trotzdem weiterzumachen. Und es ist bei vielen Geschäftsmodellen ja so, es dauert einfach, also man muss am Geschäftsmodell häufig gar nicht so viel ändern, aber es dauert halt einfach dann eine gewisse Zeit, bis es wirklich vom Markt aufgenommen wird, bis man dieses Timing hat, was dann halt wirklich so als Katalysator wirkt. Und bei uns ist das tatsächlich auch gut zu beobachten. Also wir machen Sales ja jetzt auch schon seit 2 Jahren für das Erwachsenenprodukt. Jetzt haben wir zum ersten Mal den Punkt, dass wir ganz viele Inbound-Anfragen kriegen. Das hatten wir noch nie, weil unser Markt hat, also nach unserem Produkt sucht keiner. Deswegen mussten wir immer ganz viel Outbound wirklich alle Leute per E-Mail, per Telefon, per Veranstaltungen ansprechen. Und jetzt dreht sich's zum ersten Mal um, dass wir wirklich E-Mails, Anrufe auf unserer Hotline und so weiter kriegen, wo Leute sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, euer Produkt einzusetzen, können wir mal reden. Cool. Und das gibt dann natürlich auch wieder die Energie zu sagen, hey, ja, jetzt kommen wir, jetzt biegen wir die Zielgerade ein Richtung Profitabilität. Jetzt haben wir eine Chance, das Business so hochzufahren, dass es tragfähig wird.
Super. Jetzt machen wir ein bisschen Product Placement noch in unserem Podcast, was wir eigentlich nie machen. Aber wenn ich jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer mal diese Messung live erleben möchte, auf welche Webseiten muss ich denn da gehen?
Genau, also du gehst beispielsweise auf Kjavik.com. Das schreibt sich wie Reykjavik, wie die Hauptstadt, der zweite Teil davon, also kjavik.com. Das ist ein Barfußschuhhersteller, einer unserer Kunden. Dort kann man den Service wahnsinnig gut erleben. Das heißt, da gibt es den Scan and Find Your Size Button auf der Produktdetailseite und man kann mit Hilfe von einem Blatt DIN A4 und seinem Handy dann einmal durch die Vermessung durchgehen und kriegt die Größenempfehlung, die dann tatsächlich passt. Und ja, da kann jeder gerne mal ausprobieren. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und wenn da draußen irgendjemand irgendwas mit Füßen oder mit Schuhen zu tun hat, freuen wir uns auch, jeden angrenzenden Use Case mal zu diskutieren, wo man unsere Technologie noch gewinnbringend für die Gesellschaft einsetzen kann.
Wunderbar. Also dann messt mal schön eure Füße und zeigt hier eure Schuhe. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Matthias. Wir wünschen dir nochmal viel Durchhaltevermögen, weil die eine oder andere Amplitude wird wahrscheinlich noch da auftreten. Und dann bis in Kürze irgendwo mit passendem Schuhwerk.
Vielen lieben Dank.
Dankeschön. Business science galore. Bytes and clicks and numbers in a new age song. Every code and data join the journey along. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. Digital world is calling. Your curiosity flat. From cloud to cyber, shine.